Sherlock Holmes. Kurz darauf erhielt BP einen neuen Spitznamen, Sherlock Holmes. Und das kam so. Während eines Streifzuges entdeckte BP und Burnham knapp nach Sonnenaufgang im Steppengras eine Fährte menschlicher Fußtritte, die in Richtung der Matopo-Berge zum Hauptquartier der Matabele führte. BP stieg vom Pferd, bückte sich und sagte: „Das waren Frauen. Einwandfrei die Tritte von Frauenfüßen, etwa 2 bis 3 Stunden alt. Die Grashalme haben sich noch nicht aufgerichtet. Die Trittspuren sind übrigens tiefer als sonst. Also haben die Frauen etwas getragen." Er richtete sich auf und blickte auf Burnham. „Was mögen sie getragen haben, nachts, im Finstern, vor 2 oder 3 Stunden?" „Wir werden es jedenfalls herausfinden“, sagte Burnham. Zu Fuß, die Pferde an den Zügeln, folgten sie vorsichtig der Spur. BP gab Burnham seinen Zügel, hob ein Blatt vom Boden auf und betrachtete es nachdenklich. „Ein Blatt des Mahobahoba-Strauches. Es liegt noch nicht lange auf dem Boden, denn es ist kaum verwelkt, fast noch frisch. Wie kommt es wohl hierher?" „Weit und breit gibt es keinen Mahobahoba-Strauch. Die nächsten Sträucher dieser Art wachsen 12 Kilometer nördlich von hier in einem Buschgelände. Dort befindet sich auch ein Dorf der Matabele, in dem jetzt nur Frauen leben. Kein Zweifel, das Blatt stammt von dort. Irgendetwas muss es mit den Frauen zu tun haben, die hier vorbeigekommen sind. Aber was?" Er zwirbelte das Blatt zwischen den Fingern und roch daran. „Bier! Riechen Sie auch daran, Burnham? Das Blatt riecht nach Bier. Und jetzt wird mir alles klar. Zweige des Mahobahoba-Strauches werden von den Eingeborenen auf Tongefäße gelegt, um Bier zu kühlen. Die Frauen haben also Bier in Krügen zu ihren Männern auf den Matopo-Bergen gebracht. Und von einem dieser Tonkrüge, die Frauen auf Köpfen zu tragen pflegen, hat der Wind dieses Blatt abgeweht. Sie riechen es doch auch, Burnham. Es ist einwandfrei Bier." „Bier schon, aber merkwürdiges Bier“, sagte Burnham, indem er die Nase rümpfte. „Wie schmeckt dieses Gesöff? Kann wohl nichts Besonderes sein." „Ich habe es noch nie getrunken, aber ich weiß, eingeborenes Bier wird schnell sauer. Es muss deshalb so schnell wie möglich getrunken werden, spätestens 4 bis 5 Stunden nach dem Brauen. Von hier aus zu den Matopo-Bergen ist es noch 1 Stunde zu Fuß. Vor 2 Stunden sind die Frauen hierher gegangen. Zweifellos sollten sie das Bier ins Hauptquartier der Matabele bringen. Also zum Medizinmann Uvini und den Mitgliedern seines engsten Stabes. Uvini und seine Leute werden das Bier sofort in die Kehlen gegossen haben. Und nun sind sie benebelt. Vielleicht schlafen sie sogar. Jedenfalls sind sie leichtsinnig, unaufmerksam und schläfrig. Denn eingeborenes Bier ist stark und macht bekanntermaßen schnell müde. Dieses Blatt hier also." BP warf es in den Wind. „Sagt uns, dass wir eine einzigartige Chance haben, das Hauptquartier der Matabele zu überrumpeln und Ovini gefangen zu nehmen." „Sherlock Holmes“, lachte Burnham. „Sherlock Holmes, wie er leibt und lebt." Alles Weitere ist schnell erzählt. BP und Burnham galoppierten nach Bulawayo, holten 4 Kavalleriekompanien, kehrten mit dieser Verstärkung auf die Fährte der Frauen zurück und ließen außerhalb des Sichtbereiches der Matopo-Berge die Pferde in einem Wäldchen. Sie schlichen dann zu Fuß den Spuren nach und kamen tatsächlich unbeobachtet und ungehindert auf einen der sonst scharf bewachten Matopo-Felskegel hinauf, wo sie Ovini und seine wichtigen Häuptlinge aus dem Schlaf schreckten und gefangen nahmen. Der Medizinmann. Uvini, klein, ziemlich alt, nur Haut und Knochen, brauchte einige Zeit, bis er sich aus seinem Rausch erholt hatte. Kaum konnte er klar denken, verkündete er auch den Briten gegenüber, dass er unsterblich sei und vom Kriegsgott Mnimo den Auftrag erhalten hatte, alle Weißen zu töten. BP hoffte, dass die aufständigen Matabele-Krieger nun, da sie ihres Anführers beraubt waren, schnell aufgeben würden. Er sandte 2 Parlamentäre mit weißen Fahnen in die Matopo-Berge und ließ den neuen Häuptlingen ein Friedensangebot unterbreiten. Das Ende des Matabele-Konflikts schien für ihn nun noch eine Frage der Zeit zu sein. Krieg und Blutbad, so glaubte BP, würden sich vermeiden lassen. Doch BP hatte den Einfluss des Unsterblichen unterschätzt. Die Parlamentäre kamen gegen Abend zurück. Ihre Gestalten wirkten wie Schattenbilder vor der untergehenden Sonne. Vom Nordwesten her zog ein Gewitter auf. Wetterleuchten am Horizont. Donnergrollen in der Ferne. Nun? Fragte BP, als die Parlamentäre von ihm aus dem Sattel sprangen. Nichts zu machen, sagte einer der beiden. Die neuen Häuptlinge stehen im Bann des Medizinmannes. Ihre Kampfbereitschaft ist ungebrochen. Sie haben uns auf den Kopf zugesagt, dass sie Bulawayo angreifen werden. Sie wollen Rache nehmen und Uwini befreien. Die Situation ist gefährlicher als früher. Die Gefangennahme Uwinis hat sie nicht beeindruckt, nicht irritiert, hat ihren Widerstand nicht gebrochen. Nicht im geringsten. Sie glauben an seine Unsterblichkeit, an seinen Kontakt zum Kriegsgott Nemo und wenn der Prophet gefangen genommen worden wäre. Haben Sie gesagt, dass wir Uwini hinrichten lassen können? Gewiss. Und? Sie haben uns ausgelacht. Es sei unmöglich, Uwini zu töten. Keine Kugel, kein Dolch, kein Pfeil, kein Speer könnten ihm was anhaben. Sir, erlauben Sie mir eine Bemerkung. Solange Uwini lebt, glauben die Matabele an seine Unsterblichkeit. Solange sie an seine Unsterblichkeit glauben, glauben sie an seinen Kontakt zum Kriegsgott Mlimo. Und solange sie an diesen persönlichen Kontakt glauben, kann sie keiner abhalten, den Befehl ihres Kriegsgottes auszuführen, alle Weißen zu töten und Bulawayo anzugreifen. Es begann leicht zu regnen. Das Gewitter zog von Nordosten an Bulawayo vorbei in Richtung Süden. BP schritt im Nieselregen über den Exerzierplatz, die Arme verschränkt, den Kopf gesenkt. Was jetzt zu überlegen war, das musste er mit sich alleine abmachen. Kein Offizier konnte ihm helfen, niemand konnte ihm die Verantwortung abnehmen. Die Verantwortung für 1000 Briten in Bulawayo. Die Verantwortung auch für 10.000 Matabele-Krieger, die unter dem gleichsamen dämonischen Einfluss des Medizinmannes bereit waren, gegen Kanonenfeuer anzurennen. Es würde ein Blutbad auf beiden Seiten geben. Es bot sich aber eine Chance, das Blutbad zu vermeiden. Solange Uwini lebt, hatte einer der Parlamentäre gesagt, glauben die Matabele an seine Unsterblichkeit. So lange würden sie Widerstand leisten. Der Tod Uwinis wäre der Beweis, dass der Medizinmann nicht unsterblich ist. Die Matabele würden aufgeben. BP zwang sich, einen Gedanken aufzugreifen, der ihm zutiefst widerstrebte. Der bevorstehende Angriff gab ihm die Möglichkeit, das Kriegsrecht anzuwenden. Er konnte Uwini vor ein Standgericht stellen, wegen Mordes und Aufwiegelei zum Tode verurteilen und hinrichten lassen. Heute Nacht noch, ohne Zeitverlust. Ein Menschenleben auslöschen und dadurch Tausende retten? Ein Rechenexempel, simpel und grauenhaft. Standrechtliche Hinrichtungen konnten nur auf Befehl des ranghöchsten Offiziers gegeben werden. Und ranghöchster Offizier war Oberst Baden-Powell. Die Entscheidung lag bei ihm. Key ließ die beiden Parlamentäre wieder zu sich rufen. Reiten Sie nochmal in die Matobo-Berge. Jetzt. Sogleich. Sagen Sie dem neuen Anführer der Matabele, sie sollen kommen. Wir sichern Ihnen ehrenwörtlich freies Geleit zu. Die beiden Parlamentäre holten die Pferde und ritten in die Nacht hinein. Das Standgericht, von BP in aller Eile einberufen, verurteilte Uwini zum Tode durch Erschießen. Im Morgengrauen kehrten die Parlamentäre mit 5 Matabele-Häuptlingen zurück. Uwini wurde an die Wand gestellt, ein Exekutionskommando marschierte auf. Dann kam der Befehl: Feuer! Die 5 Matabele-Häuptlinge traten zur Leiche des Medizinmannes, den sie unsterblich wähnten. Sie betrachteten ihn lange. Dann gingen sie zu ihren Pferden, schweigend ritten sie zurück. Am nächsten Tag waren sie zur Kapitulation bereit. Nach Abschluss der Friedensverhandlungen schenkten sie dem Wolf, der nie schläft, das Horn einer Kudu-Antilope, das die Matabele als Signalhorn verwendeten. Ein Untersuchungsausschuss des britischen Militärs überprüfte später die Rechtmäßigkeit von Standgericht und Exekution. Sie kamen zu dem Urteil, dass Oberst Baden-Powell angesichts der kriegsähnlichen Lage und der Bedrohung durch den bevorstehenden Angriff auf Bulawayo zur Anwendung des Kriegsrechts berechtigt war und richtig gehandelt hat. Juristisch einwandfrei, strategisch zweckmäßig und doch ein Gewissenskonflikt, ein menschliches Problem, das BP offensichtlich nur schwer verkraften konnte. Und Offiziere in Bulawayo berichteten, dass er auffallend bedrückt gewesen sei und sich dem Geselligenkreis ferngehalten habe. BP sprach selbst nie darüber. Später aber werden sich Pfadfinderführer, Pädagogen und Psychologen mit diesem Vorfall auseinandersetzen und zu klären versuchen, wie weit es sich um ein Schlüsselerlebnis handeln könnte. Um ein Erlebnis also, das die Entwicklung von BP entscheidend beeinflusste. Viele von ihnen, so zum Beispiel Dr. Laszlo Nagy, Generalsekretär des Pfadfinderweltverbandes, werden die Auffassung vertreten, dass dieser Gewissenkonflikt mit dazu beitrug, dass BP seine Idee zur Verhaltung des Friedens weiterentwickelte und schließlich in die Tat umgesetzt hat. Noch aber ist es nicht so weit. Noch schreiben wir das Jahr 1896. Noch ist BP britischer Offizier. Ende 1896 verließ er Afrika.